Grüß euch und habe Dere, euer Herr Direktor hier, bei der neuen Folge von KI and Me. Ja, diesmal habe ich mich ein bisschen weniger vorbereitet und habe einfach den Felix Severa auf der Konfare angesprochen. Wir waren ja schon im Kontakt und gesagt, ja, jetzt machen wir auch ein Podcast-Interview. Und ich glaube, ich habe genau 4 Notizen auf einem Zettel. Ich hoffe sehr, es wird ein gutes Podcast-Interview. Hey Felix, herzlich willkommen.
Ja, danke, freut mich sehr.
Du bist CIO, Chief Information Officer von der Dichter. Da, schau, wir haben schon versprochen.
CIO.
Du bist CIO von der Dr. Richard Gruppe. Was macht die Dr. Richard Gruppe?
Genau, Dr. Richard Gruppe, Dr. Richard Autobusse. Wir sind der größte private Busbetreiber im deutschsprachigen Raum und fahren Buslinien und Reisebusbetriebe in ganz Österreich und haben eine sehr große Flotte am Start.
Wann du sagst, so sehr große Flotte, darfst du genaue Zahlen verraten?
Das sind ca. 1100 Busse, 1100 Fahrzeuge, genau.
Und dann dementsprechend brauchst du auch halbwegs viele Fahrer dazu, ne?
Genau, wir haben ca. 1700 Lenker und Lenkerinnen und die sind in ganz Österreich mit diesen Fahrzeugen unterwegs für uns.
Wie bist du dazu gekommen oder wie war da überhaupt der Werdegang, sagen wir so? Also wie hast du mir überhaupt angefangen, in der IT tätig zu sein?
Unklassisch. Ich bin über Projektmanagement, ERP-Projekte in die ERP-Entwicklung gekommen, habe dort meine Leidenschaft, immer schon IT-Leidenschaft, wiederentdeckt, habe mich dann mehr um die Entwicklung des ERP-Systems gekümmert und bin so dann eigentlich immer tiefer in die IT, ins IT-Service-Management, in die allgemeine Entwicklung gerutscht und war 16 Jahre bei einem sehr großen Konzern angestellt und habe jetzt die schöne Aufgabe bekommen, seit Anfang 2025 die IT für die Dr. Richard Gruppe zu leiten.
Das sieht man sehr, das sieht man in Corporate, noch so ein bisschen, bei einer sehr großen Gruppe, viele Jahre. Und war das so in der Schule, dass du gesagt hast, hey, Programmieren ist super, ich habe einen Computer irgendwo stehen, oder ist das dann in der Arbeit passiert?
Ein klassischer Programmierer war ich nie. Ich habe eigentlich Maschinenbau gelernt, war jahrelang auch in einem Unternehmen tätig, habe Möbel konstruiert, war sehr nahe an Konstruktionszeichnungen und Maschinenbautätigkeiten. Und habe dann über das Projektmanagement für Messebau eben zu ERP-Systemen gefunden und habe dort auch wieder meine Leidenschaft für IT und Prozesse und Systeme gefunden.
Ich glaube, Prozesse hast du mir jetzt dann einen sehr guten Punkt gegeben, dass wir jetzt mit KI weitermachen können.
Ja.
Das nächste Es ist ja oft so, ne? Man hat Prozesse und denkt sich, ja, es geht sicher viel besser, wenn ich jetzt KI draufgebe und dann habe ich einfach einen besseren Prozess. Ich sehe gerade deine Augen, ihr seht das nicht. Also, wie würdest du darauf zugehen? Und das sieht man ja oft, oder? Wenn ich jetzt zum Unternehmen gehe, ist mir das Erste, welcher Tool soll man denn verwenden? Soll man Cloud verwenden? Soll man ChatGPT verwenden? Welcher Tool brauche ich? Und das Nächste ist dann, und die Prozesse optimieren wir dann auch mit der KI?
Ich glaube, der Weg muss für mich ein umgekehrter sein. Wenn ich meine Prozesse nicht im Griff habe, glaube ich, ist es schwierig, über Tools und über Technologie und solche Dinge nachzudenken, sondern ich muss meinen Prozess sehr genau kennen, um zu überlegen, was ist denn ein korrektes Mittel oder das beste Mittel, um diesen Prozess zu verbessern, diesen Prozess zu beschleunigen. Aber wenn ich den Prozess selber nicht kenne, dann wird es schwierig. Und ich auch immer der Überzeugung bin, gerade dieses Prozess-Know-how ist etwas, was ich in der Firma habe. Also das ist etwas, was ich nicht externisieren kann, das möchte ich an niemanden externen weitergeben, sondern das ist etwas, da muss ich sattelfest sein. Das ist mein Prozess und deswegen ist mir das immer wichtig, dass das die Basis ist, weil wir sonst etwas automatisieren, was wir nicht kennen.
Was glaubst du prozentuell, wie viele Prozesse sind gelebt und aufgeschrieben und wie passen sie zusammen? Also jetzt vom Gefühl her, nach vielen Jahren in unterschiedlichsten Unternehmen, die du nicht erwähnt hast.
Ich würde sagen, es gibt mehr gelebte als aufgeschriebene Prozesse. Ich glaube, das ist jetzt nichts Schlimmes per se. Ich glaube auch, dass gut gelebte und nicht dokumentierte Prozesse genauso gut funktionieren wie gut dokumentierte, aber nicht gelebte Prozesse. Also ich würde da gar nicht so mit dem strengen Lineal messen. Ich würde sagen, da muss es von bis geben. Aber eben dieses Prozesswissen aber auch zu dokumentieren, ein gut gelebter Prozess, der gehört auch dokumentiert am Ende des Tages, um ihn dann zu verbessern, um Schnittstellen zu erkennen und so weiter. Und ich glaube, da muss man immer das probate Mittel für den richtigen Prozess finden. Ich würde das nicht über einen Kamm scheren. Und ich glaube, das ist auch eine sehr spannende Herausforderung, gerade auf der IT-Seite. Und das sehe ich in vielen Unternehmen. Es gibt so in vielen Unternehmen diesen einen Mitarbeiter, der jahrzehntelang im Unternehmen, ich sag mal, IT-Prozesse, IT-Produkte entwickelt hat. Und dieses Know-how herauszufinden, dieses Know-how aufzuschreiben, das ist eine sehr spannende Aufgabe. Und da merkt man dann auch, wie viel da an Know-how in den Menschen steckt und eben nicht dokumentiert ist. Und das ist wirklich für mich immer so ein Goldschatz. Mhm.
Das heißt, du gehst eigentlich so über die Prozesse ins Unternehmen, wenn du jetzt neu als CIO dazukommst. Gehst du da so über die Prozesse?
Von zwei Seiten. Für mich haben Prozesse immer einen Wirkungsgrad. Somit schaue ich mir Prozesse an, die einen großen Hebel im Unternehmen haben. Entweder erzeugen sie an einer Stelle unfassbaren Aufwand, das wollen wir verbessern, oder es ist ein Prozess, der eine sehr große Wirkung im Unternehmen hat, sei es jetzt in Richtung Kundenzufriedenheit, in Richtung Kunden. Und diese Prozesse zu identifizieren, ist schon einmal eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Und auf der anderen Seite verwenden wir in großen Unternehmen Landschaften von Applikationen, die hängen zusammen, da gibt es Schnittstellen, da laufen Prozesse drüber und auch hier zu identifizieren, was denn aus einer technischen Sicht wichtig ist. Das sind die zwei Angriffspunkte, wo ich versuche, die Prozesse zu identifizieren, um die wir uns wirklich vorrangig kümmern müssen.
Ja, und jetzt heißt es dann, du musst ja alle Prozesse jetzt out of the box denken. Jetzt kommt der KI und jeder Prozess überhaupt und jetzt machst du KI.
Ja, aber ehrlicherweise hat mir noch keine KI ein Prozessdenken abgenommen.
Noch nicht.
Noch nicht, noch nicht.
Ja, das stimmt. Also im Endeffekt wärst du sehr kritisch dem gegenüber, wenn jetzt jemand sagt, okay, jetzt mit KI kannst du das alles neu machen und man muss out of the box denken und diese alten Prozesse bringen ja gar nichts.
So. Nein, weil KI wahrscheinlich jetzt in dem Sinn nicht negativ behaftet, aber Prozessautomatisation und so weiter sind ja alle Jahre wieder neue Themen, neue Technologien. Also an der Technologie und am Hype, glaube ich, kann man es nicht festmachen. Und für mich ist einfach, im Unternehmen muss ich meine Prozesse im Griff haben. Komme KI, komme Automatisation, was auch immer. Wenn ich den Prozess nicht im Griff habe, wird es immer schwierig. Und ehrlicherweise den Use Case oder die Magie, ein Tool zu verwenden, das mir meine Prozessautomatisation abnimmt. Wenn das jemand hat, bitte...
Bitte rufen Sie an.
Ja, meldet euch.
Es ist vielleicht jetzt auch so etwas Neues, was natürlich jetzt auftaucht. Das Citizen Developer zum Beispiel. Ne? Vibecoder, Agentic Engineering. Alle diese Buzzwords. Und ich denke mal, so ein Engineer, ein Developer hat es lieber, wenn es Agentic Engineering heißt und sagt, das unterstützt mich, ne, ja, beim Entwickeln. Und Vibe Coding ist also alle, ne, Citizen Developer, legt's los. Was hältst du von diesem Trend?
Sehr spannend. Ich finde, es zeigt uns auf, was machbar ist. Es zeigt uns aber auch auf, worauf wir aufpassen müssen. Ich glaube, es ist nur eine andere Form, wie wir sehr schnell zu Ergebnissen kommen. Und man sieht schnell Ergebnisse, völlig richtig, und man kann mit diesen Technologien extrem schnell Ergebnisse aufzeigen. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist es nachhaltig und ist es nachhaltig betreibbar? Und dann wird es immer schwierig. Also ich traue jedem zu, mit einem aktuellen Sprachmodell einen Code zu entwickeln für eine kleine Anwendung, das ist machbar. Diese Anwendung aber im Unternehmenskontext zu betreiben und nachhaltig zu betreiben, wird dann schon viel schwieriger. Und für mich ist das dann so zweiseitig. Ich möchte einerseits Enabler sein. Ich möchte, dass die Leute mit diesen, oder dass unsere Kollegen und meine Kolleginnen mit diesen Tools wirklich großartige Dinge machen. Auf der anderen Seite habe ich aber die Verantwortung im Unternehmen, dass das Thema Security, Governance, Daten auch in guten Händen ist. Und somit ist das für mich immer ein bisschen der Spagat. Und ja, auch da stellt sich wieder die Frage, KI ist jetzt nur der neue Aufhänger, aber das Problem ist ein gleiches. Wir haben Systeme, wir haben Schnittstellen, wir wollen das automatisieren, wir wollen es verbessern. Jetzt mit KI haben wir noch mehr Möglichkeiten. Wir befähigen Leute mit KI zu Dingen, die sie noch nie zuvor wirklich gelernt haben. Klassischer Softwareentwickler, das ist ein Lernberuf, da braucht man jahrelange Erfahrung. Weiß nicht, ob ich mich jetzt mit einem KI-Modell in einer Eintagesschulung zum Softwareentwickler hochgraden kann und das auch wirklich auf gleichem Niveau passiert.
Du bildest ja auch bei dir intern sehr viel aus. auch im Gespräch gehabt. Was ist so dein Anfang, wenn du jetzt quasi junge Leute oder auch schon erfahrene Leute in die Ausbildung bringst? Was ist uns deine, welche Führungskills brauchst du dafür? Was glaubst du?
Also Training on the Job ist für mich ein sehr wichtiges Thema, weil wir selten die Zeit haben, uns rein um Ausbildung zu kümmern und wir uns es nicht leisten können, uns nicht weiterzuentwickeln. Somit ist Training on the Job mit Partnern oder mit anderen Mitteln für mich extrem wichtig, weil es A, aus meiner Erfahrung auch den Leuten den Mehrwert bietet, die richtigen Dinge zu lernen. Ich glaube, gerade in der IT, das Spektrum ist so unfassbar breit geworden. Eine Standardschulung aus irgendeinem Seminarkatalog ist für mich immer so, 50% ist spannend, 50% ist so, boah, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Und da ist für mich im Training on the Job wirklich sehr fokussiert. Und das ist etwas, was wir auch vorantreiben, dass wir auch zu Themen, die uns aktuell beschäftigen, die Themen gemeinsam lösen, mit Partnern, intern. Und das aber auch gleich als Fortbildung oder als Weiterbildungsanker verwenden, um dann zu sagen, okay, das Problem hatten wir, wir haben es gelöst, wir können noch dieses und jenes draufsetzen und dann passt das für uns und dann haben wir wieder ein Modul, einen Baustein. Gutes Beispiel, Microsoft-Umgebung, unfassbar groß, unfassbar viele Möglichkeiten. Jetzt per se sich in einen Kurs zu setzen und sich einmal alles anzuhören, ist extrem schwierig, braucht viel Zeit. Und wir da einfach die Bausteine rausnehmen, die wir aktuell verwenden und das so versuchen auch mit unseren Kollegen und Kolleginnen im Team da weiterzukommen. Ja.
Wie groß kann ich mir denn die IT-Abteilung vorstellen? Wenn ich sage, jetzt habe ich 1700, hast du gesagt, oder? 1700 Busfahrerinnen?
1700 Lenker und Lenkerinnen und 300 Verwaltungsangestellte und Angestellten. Entschuldige, Angestelltinnen.
Aber finde ich gut, das lasse ich drehen.
Also, ja, gut 2000 Menschen. Ja, die IT-Mannschaft, genau. Also unsere IT-Mannschaft sind aktuell 18 Kollegen und Kolleginnen. Und wir haben ein aus meiner Sicht sehr breites Spektrum, weil wir von klassischer IT, Field Service und System Operations, genauso die Themen wie Applikationsbetreuung oder Data und Reporting und Integration bei uns haben. Somit haben wir, finde ich, mit recht wenigen Leuten ein sehr großes Umfeld zu betreiben und unser Unternehmen bringt die spannende Aufgabe mit sich, dass wir sehr viele Branchen bedienen. Sprich, wir haben Werkstättenbetrieb, wir haben Dispositionsbetrieb, wir haben klassischen Officebetrieb, also
nicht viel Angriffspunkte, würde ich mal sagen, viel Möglichkeiten.
Viel Möglichkeiten, ja. Auch neue Themen wie Elektromobilität fordern uns in der IT natürlich genauso, also ist ein sehr spannendes Feld, sehr spannend.
Wenn du so eine Glaskugel hättest und wir schauen in die Zukunft gemeinsam, wie glaubst du, würdest du jetzt 2030 arbeiten mit dem gleichen Team?
Puh.
Wäre es gleich bleiben? Was würde sich ändern?
Ich würde mir wünschen, dass mir die Glaskugel zeigt, dass wir das Team, dass wir uns als Team so weiterentwickelt haben, dass wir, und 2030 ist schon verdammt weit in die Zukunft für mich, also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in der gleichen Mannschaft, in der gleichen Stärke uns weiterentwickelt und auf die aktuellen Trends und Themen gut eingehen können.
Wird die Arbeit die gleiche sein?
Nein. Ich habe immer den Vergleich, jetzt wenn man aus der klassischen Softwareentwicklung kommt, früher oder es gab Zeiten, konnte man ein paar Codezeilen schreiben, war das der ultimative Joker. Dann gab es eine Zeit, glaube ich, wo man schon mehr über Architektur, mehr über Prozesse, mehr über die Governance des Ganzen nachgedacht hat und Code schreiben war schon nicht mehr die Hauptaufgabe. Und ich glaube, jetzt kommt der nächste Schritt, um zu sagen, jetzt haben wir KI-Modelle, wir haben Agents, die Code produzieren und der ist wirklich gut. Trotzdem braucht es jemanden, der die Logik, trotzdem braucht es jemanden, der die Governance über diese Dinge hat. Also es steigert sich immer stufenweise. Und ich glaube nicht, dass es Leute weniger braucht, sondern es wird sich nur die Skills ändern müssen. Und ich glaube, ein schöner Gedanke ist, jemand, der vor 15 Jahren wirklich Code schreiben konnte und am Ball bleibt, ist wahrscheinlich heute einer der besten Mitarbeiter, der KI-Code bewertet, der KI-Code interpretieren kann und der auch einschätzen kann, ist das jetzt vernünftig, was wir da tun. Und das sind so die großen Punkte, es zu hinterfragen. nicht einfach produzierten Code für bare Münze zu nehmen, sondern zu hinterfragen, ist das der richtige Weg, ist das nachhaltig, können wir das, weil du vorher gefragt hast, 2030. Wenn ich heute irgendwas code, kann ich das 2030 noch guten Gewissens betreiben, warten, pflegen, solche Leute braucht es.
Du hast natürlich auch immer die Herausforderung über Shadow-KI, dass einfach Tools genutzt werden, die eigentlich nicht im Unternehmenskontext erlaubt sind. Da gibt es immer verschiedenste Zugänge. Wie ist dein Zugang dazu?
Mein Zugang ist, mit den Menschen reden. Mhm. Ich glaube, dieser Blockieransatz, jetzt auch auf der User-Ebene, das wird für mich nicht funktionieren, weil es immer Wege gibt, eine Blockade zu umgehen. Und ich würde den Leuten gern helfen, nicht ihre Energie in den Workaround zu stecken, sondern gemeinsam zu überlegen, wie können wir das Interesse, wie können wir die Neugier, auch die Faszination für dieses Thema, wie können wir das zielgerichtet auf Dinge lenken, die unser Unternehmen weiterbringen. Somit mehr enablen statt blockieren, würde ich mal sagen, ist mein Zugang.
Ja, voll gut. Voll gut. Und was ist so dein Lieblings-Use-Case? Oder jetzt gesehen hast, was ist der Lieblings-KI? Ich glaube, wir haben gestern am Abend kurz drüber gesprochen. Muss aber natürlich jetzt, ich sage mal, was ist so der Lieblings-Use gestern oder die letzten Wochen so gesehen hast? Und wie gesagt, okay, da macht jetzt KI Sinn.
Spannenderweise, der zentrale Anker für mich, ist der KI-Use-Case. Und für mich ist es nicht der Chatbot, der mit irgendwelchen Daten, die ich im Unternehmen habe, zu chatten, das ist für mich, oh, das ist gut, da kann man sich damit befassen, aber es ist nicht für mich dieser KI-Use-Case. Und ich bin auf der Suche nach diesem Use-Case, der im Unternehmen wirklich etwas verändert und der wirklich auch im Kernprozess mit unseren Produkten oder mit unseren Dienstleistungen steht. Und ich, aus aktueller Erfahrung, ist die Suche nach dem Use-Case gar nicht so einfach.
Und wie gehst du da damit um, wenn ich natürlich viele KI-Unternehmen anrufen, oder? Und sagen, hey, ich habe jetzt dieses Tool und mit diesem Tool bist du jetzt.
Muss in jeder E-Mail und in jeder Kaltakquise mindestens dreimal vorkommen, ja?
Ja.
Die Gegenfrage, also ein Angebot mit, wir haben KI, wir machen, egal auf welcher Plattform, ist cool. Die Gegenfrage ist immer, welchen Use Case oder welches Problem könnt ihr für mich lösen? Und dann wird es nicht mehr, dann wird es dünn.
Ja.
Dann wird es dünn, ja.
Wie lange brauchst du dafür, dass es dann dünn geworden ist? Eine Minute wahrscheinlich?
Ich glaube, es geht recht zügig.
Es geht zügig.
Ja.
Hast du so ein eigenes Guilty Pleasure KI-Tool, das du einsetzt, vielleicht auch im Privaten, wo du sagst, okay, das ist eine Spielerei, aber macht so viel Spaß, mit diesem Tool zu experimentieren?
Ehrlicherweise, ich für mich selber gar nicht so intensiv. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema KI und so weiter. Dass ich jetzt der Hardcore-Anwender bin, würde ich sagen, nein. Ich finde es viel spannender, meinen Kindern zuzusehen, wie sie KI bedienen.
Okay, spannend.
Weil mit gewisser IT-Vorerfahrung, mit gewisser Innensicht verwende ich KI wahrscheinlich anders. Genauso in meinem Alter habe ich IT, ich habe die letzten 20, 25 Jahre, wenn nicht schon länger, Computer bedient. Meine Kinder, die sind jetzt 12 und 15, die haben da ganz einen anderen Zugang. Die fragen die KI ganz andere Dinge, als ich das jemals, also auf die Idee würde ich gar nicht kommen, so eine Frage oder so solche Thematiken über KI zu lösen. Und das finde ich extrem spannend, diesen unverfrorenen oder diesen unverblümten Zugang mit dem Thema.
Hättest du ein Beispiel?
Meine Tochter hat ChatGPT gefragt, wie sie zu einem ChatGPT Pro-Account kommt, ohne ihn zu bezahlen.
Top. Was war die Antwort?
Ich habe nicht gefragt, oder? Ja, es ist aber auch das Match, also auch aus dem privaten Umfeld. Mir ist beruflicher Natur auch die Sicherheit der Endgeräte meiner Kinder nicht unwichtig. Dann lege ich ein bisschen Wert drauf. Und habe mir angemaßt, ein bisschen Security zu machen. Dann sind gewisse Webseiten nicht mehr so gut gegangen, wie erwartet. Dann war die Frage, Papa, was ist das? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Und zwei Stunden später steht meine Tochter vor mir und erklärt mir, was ich da für VPN-Profile in einem iPhone installiert habe. Und sie hat das jetzt recherchiert. Also die Challenge ist accepted.
Wow, okay.
Und das hat sie über ein KI, also klar über KI herausgefunden, ja. Und das finde ich einfach so einen spannenden Zugang.
Ja. Es gibt ja viel Wissen und viel Macht in die Hände, ne? Aber du solltest das nutzen und du solltest halt wissen, was du willst.
Da sehe ich einfach die größte Herausforderung, auch diese Awareness zu schaffen, nicht in den Modus zu kommen, egal was, welche KI auch immer ausspuckt, für bare Münze zu nehmen. Und das zeigt mir auch in produktiven Anwendungsfällen, es ist einfach extrem schwierig, auch repetitiv immer dieselben Ergebnisse zu erzielen. Und ich finde, da muss man auch mit den Leuten wirklich viel gemeinsamen Weg bestreiten, um diese Awareness zu bekommen, die man vielleicht aus einer technischen Sicht eher mitbringt, aber als Citizen Developer, auch wenn ich mir jetzt Code entwickeln lassen kann, ich muss ja trotzdem circa verstehen, was da passiert, weil ich kann ja nicht einfach Code verwenden, wo ich nicht weiß, was drinsteht.
Aber es funktioniert doch.
Ja, es funktioniert vielleicht auch ein bisschen mehr, als man wollte. und das ist eine Gefahr. Also ich sehe das schon so. Und ich möchte jetzt nicht schwarz malen, aber wenn ich 300 Zeilen Code ausführen kann, dann sollte ich verstehen, was da passiert halbwegs.
Ja. Aber ich glaube, das wird auch so eine große Thematik, die hier auf jeden Fall dieses Jahr sein. Alles, was Vibe-Coding betrifft und natürlich Agentic. Agentic. Jetzt ist so Agent, wenn du Agent sagst, hast du es verkauft.
Ja.
So, ich muss sagen. Wie siehst du da die Zukunft so des digitalen Mitarbeiters?
Ich glaube, dass da ein großes Potenzial vorhanden ist. Ich glaube, auch da ist es wieder der Use Case. Und die Frage muss ich mir immer stellen, ich sehe es immer als verlängerte Werkbank. Ja, ich sehe es immer, also ich behandle meine KI eher wie einen Lehrling. Das hilft mir zu verstehen, wie ich mit KI interagiere. Und ich glaube, wenn man sich klar ist, was auch da wieder mal der Anwendungsfall ist, dann kann das wirklich großartigen Vorsprung erzeugen. Aber nur es zu machen, um auch einen Agent zu haben, wird, glaube ich, nicht gut funktionieren.
Waren die Lenkerinnen und Lenker mal bei dir und haben gesagt, hey, ich möchte da was mit KI haben auf dem Handy? Oder am Laptop oder am Tablet, wo auch immer?
Es wird sukzessive mehr. Also die Anfragen aus dem Unternehmen, die Berührungspunkte, die werden mehr. Und das ist für mich einfach der Beginn oder das wird für uns die Journey werden, dieses Interesse so weit zu lenken, dass wir die richtigen Dinge damit machen. Ja.
Glaubst du mal so an selbstfahrende Busse, dass man sagt, okay, na,
ich glaube nicht dran. Ich weiß, dass das technologisch in vielen Ländern überhaupt kein Thema ist. Soweit ich informiert bin, ist es in unseren Breitengraden regulatorisch noch nicht ganz so weit. Mhm. Die Technik behindert uns hier nicht.
Das bedeutet, das wird einmal auch der Fall sein.
Ja.
Ja. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, aber vielleicht, ja, so noch zum Abschluss, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt nicht aus der Technik kommt und sich anfängt, mit KI zu beschäftigen? Was wäre so dein Haupttipp, den du demjenigen geben könntest?
Behandle die KI wie einen guten Gesprächspartner.
Wenn du was über KI lernen willst, frag die KI.
Frag die KI.
Perfekter Abschluss. Felix, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass ich dich da hier aus der Messe rauszerren durfte.
Sehr gerne.
Und Rede und Antwort gestanden bist. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Fahrt mit der Dr. Richard-Gruppe. Nochmal die Werbung zum Abschluss. Macht's es gut. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Euer Herr Direktor.